OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM Kaffee.
So, und damit sind wir bei OM Café 20. Hallo Hund. Hallo Olaf.
Ah, der Hund. Foxy ist auch mal mit am Start. Also pünktlich zum Start fängt sie an zu bellen. Finde ich gut.
Du, wenn es nicht mehr wird, ist alles gut. Alles prima.
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Sobald ich mich anderen Sachen zuwende und nicht ihr, dann wird sie unruhig und schnörrig.
Ja, es tut mir leid, dass ich da Eifersucht hervorrufe. Das finde ich so recht irgendwie. Ja, aber wir haben ja wir waren ja letztes Wochenende in Gretsiel und haben da den Jahresrückblick aufgenommen. Da hatte der Christian Kunz von SEO Südwest hatte auch seine beiden Hunde dabei. Muss ich sagen, ist immer so ein Unsicherheitsfaktor während einer Podcast-Aufnahme, ob jetzt irgendwie ab und zu hat er dann draußen irgendwas gehört oder gesehen und war da sehr aufgeregt und musste das jetzt gerade unbedingt mitteilen.
Ja, aber, so sind sie halt, die Vierbeiner.
Ja, sagt mal, wir haben heute weichen wir etwas vom Plan ab, weil normalerweise reden wir über Online-Marketing und machen wir heute gar nicht. Wir haben, oder ja, ein bisschen glaube ich schon, aber nur ganz leicht touchieren wir das am Rande. Wir haben gesagt, wir machen diesmal keine fachliche Ausgabe und natürlich könnten wir einen der üblichen Jahresrückblicke machen und es wäre das drin, was in einen Jahresrückblick so reingehört. Aber ich fand die Idee gut, dass wir diesmal einen persönlichen Jahresrückblick machen und einfach mal gucken, was es so, ja, wie haben wir das Jahr so erlebt. Natürlich kommt später auch noch, können wir ja SEO-technisch auch noch ein bisschen drauf gucken, aber von mir aus können wir loslegen, Olaf.
Du hast die Fragen dir überlegt. Schieß los, Markus.
Ja, du hast meine Fragen aber auch ein bisschen zusammengestrichen. Ne? Also, weil auch das ist klar, wir dürfen und können natürlich nicht alles sagen, ist auch klar. Aber wir haben uns, glaube ich, auf ein gutes Set geeinigt. Frage Nummer 1 an den Olaf. Welche Schulnote gibst du dem Jahr in persönlicher Hinsicht und warum tust du das?
Eine 3. Warum eine 3? Und zwar eine 3 mit starken Ausschlägungen Richtung 5 und 2. also eher eine 3,5.
So Mittelwert.
Also Mittelwert wäre dann eher 3,5, glaube ich. Dann wird zwischen 2 und 5. Eher so. Ja, warum? Ich finde, weltpolitisch ist das alles irgendwie ja etwas unrund alles. Und ich finde es auch gesellschaftlich unrund und ich habe gedacht, nach Corona wird alles so ein bisschen besser, auch gesellschaftlich und wie die Menschen miteinander umgehen, aber das findet leider nach meiner Meinung, zumindest wie ich das wahrnehme, nicht statt. Und ich kriege ja auch immer so ein bisschen, weil ich ja auch immer in Portugal eine etwas längere Zeit verweile, also immer mehr als auf jeden Fall mehr als 2 Wochen, bekomme ich das auch immer wieder in der Außenwahrnehmung, wie dort die Menschen unterwegs sind und hier kriege ich das auch immer so ein bisschen gespiegelt und habe so immer so einen Benchmark. Und da ist irgendwie der Knacks drin bei uns in der Gesellschaft, empfinde ich so zumindest. Und deswegen, und das hat sich leider nicht nach Corona wieder gebessert oder dass es da wieder so einen Rebound gibt oder so und alle voll happy und sunshine und alle offen und herzlich miteinander umgehen, das ist leider nicht eingetreten und das ist so ein bisschen, deswegen, das trübt mein Jahresbild so ein bisschen, weil das hatte ich mir eigentlich von dem Jahr erhofft. Zudem der Ausblick auf nächstes Jahr mit der US-Wahl und was wahrscheinlich das Unabdingbare ist da drüben, sprich, dass der Freak wieder an den Start kommt, ich finde es halt plus egomane Ausschweifungen von anderen einflussreichen Personen wie Elon Musk und so. Es ist irgendwie alles ein bisschen crazy, Leute. zählen alle so ein bisschen am Rad und das weiß ich alles nicht so, ob das sein muss und ob wir uns da in die richtige Richtung bewegen und deswegen, das ist alles so ein bisschen, deshalb eine 3,5 trifft das ganz gut. Bei mir persönlich, klar, spielt das damit so rein, ne, diese ganze Welt, aber mir persönlich, ich bin ja so ein Transformationsmensch, ich versuche ja viel an mir zu arbeiten und auch selbstreflektiv seit mehreren Jahren schon mit mir umzugehen und das bedingt natürlich auch immer gewisse Gefühlsschwankungen, die dann in so einem Transformationsprozess, den man mit sich selbst durchlebt, halt auch stattfindet. Und da ging es auch ziemlich auf und ab das Jahr, ohne dass ich jetzt irgendwie da genaue Gründe für nennen könnte. Es hat einfach was mit so einem Transformationsprozess, glaube ich, zu tun. Und die richtige Lösung, damit umzugehen, ist zu akzeptieren und auch negative Gefühlszustände mal zuzulassen, ne? Weil wenn man dagegen kämpft, ist es halt auch nicht so richtig förderlich so. Okay. Das war Punkt, Punkt.
Wow. Ja, zu dem Gesellschaftlichen würde ich gleich bei der dritten Frage, glaube ich, lieber.
Stimmt, da kommt ja noch was, ja.
Weil so düster wie du sehe ich es nicht an allen Stellen, aber ja. Also ich würde dem Jahr auf persönlicher Ebene eine 4 geben, was auch nicht so besonders gut ist. Hauptsächlich einfach nur, weil ich viele gesundheitliche Probleme hatte und zum Teil wurden dann auch da mentale Probleme raus. Oder ne, wenn jeden Tag irgendwie Party in dir drin ist, dann ist manchmal, da sind manche Tage waren ein bisschen schwierig. Ich habe es dann in der Folge auch nicht geschafft, genug Sport zu treiben, was dann auch oft so auf meine Grundstimmung geht und hatte da im Sommer auch einen echten Tiefpunkt, muss ich sagen. Komme ich gleich an anderer Stelle nochmal dazu, aber hat aber auch einen echten Hochpunkt, muss ich sagen. Also ich arbeite natürlich gegen solche Sachen an, wie man es als Unternehmer einfach so macht. Und ich war im September in Faro, in Portugal, 4 Tage mit dem Blue Fusion US-Team getroffen. Und ich hatte vorher ein bisschen Sorge, ob ich das so gesundheitstechnisch gut hinbekomme. Aber es hat so mega funktioniert und ich war so so unglaublich fokussiert, so unglaublich zentriert. Da habe ich echt so gemerkt, dass dieser Abwärtstrend dann auch vorbei war. Und das war einfach schön. Also Faro, muss ich sagen, hat mir jetzt in Summe vielleicht jetzt nicht so gefallen, aber die Gesamterfahrung da war dann doch irgendwie richtig gut.
Und warum? Also kannst du festmachen, warum du dort so fokussiert warst? Und ich kann es ja irgendwie nachvollziehen, weil ich bin da ja regelmäßig unten. Aber warum, was glaubst du, was für dich da so entscheidend ist, dass du da unten halt wieder so ein bisschen rauskommst aus dem Tief?
Ich glaube, zum Teil war es einfach Zufall, weil ich jetzt einfach auch durch so einen Tiefpunkt auch körperlich durch war. Und aber ich streng mich auch wirklich an. Also ich habe dann auch Gedankendisziplin und oder auch da, ich habe halt sehr viel Sport da getrieben. Ne? Also ich hatte dann da meine 15.000 bis 20.000 Schritte am Tag, was ich einfach ganz klar merke, was mir super hilft, um gut durch den Tag zu kommen, stimmungsmäßig. Und ich habe auch viel gesehen. Ich fand da unglaublich viel spannend. Wir haben so ein Startup-Inkubator besucht und solche Sachen. Da war einfach richtig was los und das passt einfach. Und das Wetter natürlich. Ich meine, das wissen wir alle, das geht mir hier ziemlich auf die Eier und die schlimmste Zeit kommt jetzt eigentlich auch noch. Gerade im Januar finde ich total schlimm. Aber wir sind halt aufgrund der Kinder- und Familiensituation hier einfach ein bisschen festgenagelt und deswegen muss ich mal gucken, wie ich den Januar in diesem Jahr durchkriege. Weiß ich noch nicht.
Und deine Ankündigung von wegen, du siehst das nicht so, achso, mit der gesellschaftlichen Entwicklung siehst du nicht so schlimm, aber deine Note war ja jetzt schlechter als meine für das Jahr. Ich muss ein Highlight, also ich hatte auch diese Aufs, ne? Ich habe jetzt auch ein bisschen das Negative bei mir auch fokussiert. Mir hat wahnsinnigen Kick immer gegeben, die Möglichkeiten, die jetzt schon mit ChatGPT möglich sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr viel, während es im ersten Halbjahr noch ganz stark so Text, alles um was man so mit Text machen kann, das hat mich dann irgendwann gelangweilt, weil ich damit mich ja jetzt auch schon seit vor ChatGPT mit beschäftigt habe. Aber was mich halt echt fasziniert, sind halt die Möglichkeiten in der Datenanalyse mit ChatGPT so und das er hat mich halt voll gecatcht und da saß ich zeitweise jeden Tag irgendwie dran, habe mir neue Analysen überlegt, die wir in unsere Produkte einbinden können und so. Das hat mir immer noch so einen Kick gegeben. Aber wie das so ist, ne, wenn man auch dann in so einem Tunnel drin ist, dann, wenn man aus diesem Tunnel rauskommt, ist dann die Welt dann trotzdem wieder die gleiche, wie sie vorher war. Und dann kippt einem das auch immer so ein bisschen wieder zurück.
Zweite Frage: Gab es in diesem Jahr einen perfekten Moment, den du teilen möchtest? Ich hatte nämlich einen.
Du hast einen. Mach du erst mal.
Okay. Wir waren im Sommerurlaub und ich muss sagen, ich hatte überhaupt keinen Bock auf diesen Urlaub. wir waren in Domburg in Westholland. Und ich hatte irgendwie keinen Bock auf den Urlaub. Die Unterkunft, die passte mir eigentlich auch nicht so richtig. Und ich war einfach kurz davor, war ich sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Und ich hatte jetzt einfach keine Lust, wieder unterwegs zu sein. Und wir sind auf jeden Fall, einen Tag sind wir nach Westkapelle gefahren. Und da war, es war relativ kalt, obwohl es jetzt Sommer war. Es war super windig. Und das Wasser, da waren so 2 Meter Wellen. Und Ich hatte echt einen scheiß Tag. Ich hatte keinen Bock, bin da reingegangen. Ich habe den Neopren auch gar nicht erst angezogen, der sicherlich besser gewesen wäre an dem Tag. Aber also es war arschkalt, aber die Sonne hat richtig schön gebrannt. Und von diesen 2 Meter, 3 Meter Wellen zum Teil hat es mich dann einfach auch unglaublich weggehauen. Also es war eine starke körperliche Erfahrung, die ich da hatte. Und darin dann diese unglaubliche Sonne zu sehen. Und das war wirklich so, ich kam raus und sagte so, jetzt bin ich im Urlaub. Ich habe das dann an den nächsten Tagen versucht nochmal nachzuspielen, aber der Wind war halt weg und so geil ist die Nordsee dann jetzt nicht zu allen Zeiten. Also dieses Event konnte ich nicht mehr reproduzieren, aber es war wirklich so so eine unglaubliche Naturerfahrung, die mir einfach nur in dem Augenblick gezeigt hat, ja, passt schon hier, ne? Also ist ganz geil, macht das Beste aus der Nummer hier. Haben wir auch alle gut hinbekommen.
Ich war auch, by the way, noch am ich bin ja jetzt vorgestern aus Portugal wiedergekommen. Und ich war Freitag am, was war das dann Datum? 8.12. war ich auch noch im Atlantik, auch ohne Neo. Aber da ist das Wasser halt noch so warm. Es ist wärmer als im April oder Mai im Dezember, weil es halt noch so aufgeheizt ist. Und das ist auch immer, und man, es ist krass, wie kaltes Wasser, also auch wenn man kalt duscht, wie einem das so aus so einem, auch so mentalen, so einmal ein Reverse und Reset macht, ne? Einfach durch dieses kalte Wasser, was dich einfach völlig wegbringt von irgendwelchen Negativgedanken und du dann rauskommst und irgendwie alles, du wie resettet bist einmal, ist schon.
Es war bei mir da noch irgendwie keine Zeit für andere Gedanken, weil es war einfach pures Überleben an manchen Stellen. Okay. Es war echt wahnsinnig stark. War auch sonst keiner mit mir drin. Es wollte wirklich keiner rein. Die haben sich alle in ihr schönes Café verzogen. Und ich habe da draußen um mein Leben gekämpft, aber also übertrieben formuliert. Aber das war schon eine sehr, sehr geile Erfahrung. Und werde ich im nächsten Jahr wieder versuchen, auch mit Neo nochmal. Vielleicht nicht da unbedingt nachzuspielen, aber es gibt ja noch diverse andere Orte, wo man es hinkriegen kann. Gerade so auf den ostfriesischen Inseln finde ich es auch zum Teil echt schön, wie du dich da durchpeitschen lassen kannst.
Also mal gucken, ob das klappt. Wenn du hohe Wellen suchst, Westallgäu ist a place to be.
ja. Nee, stimmt, da war ich ja auch schon mal. Das hat mir auch gefallen, ja. Ja.
Also perfekter Moment, ach, ich bin jetzt da dran, perfekter Moment. Der perfekte Moment, vielleicht, ich bringe ja nächstes Jahr, starte ich ja mit einem neuen Podcast-Format und da habe ich ein Intro produzieren lassen und dieses, ich habe ja früher Mixtapes gemacht, also DJ-Mixtapes und auch mit meinem Homie zusammen, DJ Frenetic in der, aka Michael Arnel. Das ist so ein alter DJ-Kollege von mir, mit dem ich auch damals zusammen so ein Collabo-Mixtape gemacht habe. Ich habe mir so ein Beat rausgesucht bei so einer Beat-Plattform. Die kennst du auch, die hast du mir damals, glaube ich, empfohlen, dass ich da mal gucken soll. Da habe ich mir ein Beat gepickt und lizenziert. Und dann hat mich stark an diese Mixtape-Zeit erinnert, weil ich dann auch so Wordcuts aus verschiedenen Rap-Tracks rausgesucht habe, die so passen könnten und habe das dann alles so dem Michael rübergeschickt und er sollte das zusammenscratchen dann. Und dann kam da halt nachher so ein Intro bei raus, was für halt das kommende Podcast-Format ist. Und das war auch, als dann dieses Intro fertig war, ich habe es mir, glaube ich, 50 Mal angehört, in Schleife. Das war so ein High-Moment, ja. Perfekter Moment für mich, weil es ja auch irgendwie ein bisschen mein heutiges Leben mit dem Leben von damals so, glaube ich, auch zusammengebracht hat. So. Und ja. Also das ist, und allgemein dieses Podcast-Format, das spornt mich schon um. Das ist ein neues Projekt und es ist was anderes als SEO und Online-Marketing, weil es halt um Menschen geht und deren Geschichten, und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich mir die Inspiration manchmal in der Online-Marketing-Branche inzwischen fehlt, weil man doch schon viel gehört und gesehen hat, und dass einem da wirklich nochmal was vom Hocker haut oder inspiriert, so richtig, das kommt nicht mehr so oft fort, bei mir zumindest nicht. Und das ist mal was völlig Neues, wo ich, weil ich mich gerne mit inspirierenden Menschen halt austausche, wie mit dir zum Beispiel. Deswegen machen wir auch das Podcast-Format, und da habe ich es halt quasi zweiwöchentlich mit jedes Mal mit einer anderen, teilweise auch für mich unbekannten Person zu tun. Es macht wahnsinnig viel Spaß, auch wenn es nachher nicht vielleicht den Erfolg haben sollte. Aber wir werden es sehen. Ich das ist ein Experiment, und das spornt mich halt. Da merke ich halt gerade, wie ich auch wieder nach Projekten suche, die eben nicht Online-Marketing sind, zum Beispiel. Ne? Mhm.
Dann würde ich eigentlich gerne zur Frage Nummer 3 übergehen, und da geht es um gesellschaftliche Entwicklung. Ich würde aber eigentlich, glaube ich, da direkt den Konter gerne liefern, weil was mir immer so auffällt, ich gucke gern so Reisereportagen im Internet, und ich lese auch gern Reisereportagen. Und egal, was du hörst oder siehst, ist es eigentlich immer so, dass die Leute sagen, oh, die Leute vor Ort waren aber sehr, sehr herzlich. Und egal, ob du jetzt im Iran bist oder Russland oder sonst irgendwelchen anderen Schurkenstaaten, hörst eigentlich immer das Gleiche. Und ich glaube, dieses jeder denkt nur an sich. Ich glaube, wir reden und denken uns da oft schlechter, als wir sind. Das erlebe ich auch so in vielen privaten Momenten, dass ich, glaube ich, schon merke, an sich sind wir nach wie vor Menschen und sind nach wie vor cool drauf. Und ich glaube, je mehr wir uns sowas einreden, wie jeder denkt an sich, desto mehr wird das dann auch in der Folge passieren.
Ich bin in Deutschland angekommen. Es gab Chaos in der Bahn, und im Waggon saßen besoffene Fußballfans. Im zweiten Zug in meinem Waggon saßen besoffene Partypeople, die rumgegrölt haben. Also da hatte ich schon wieder genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles innerhalb von ein paar Stunden passiert. Das war wie so ein Weltwechsel. So. Und da habe ich wieder gedacht, da wurde ich, wie du vielleicht sagst, vielleicht bin ich da auch, habe ich mir das auch affirmiert mit meiner meiner negativen Sichtweise. Aber ich saß im Zug und habe gedacht, das ist nicht euer Ernst jetzt hier.
Ja, manchmal ist der Umschwung dann doch sehr radikal. Also ich hatte das auch ein paar Mal, als ich früher aus den USA nach Hause kam, nach Deutschland, und direkt am Frankfurter Flughafen irgendwie du in irgendwelche Assis reingerempelt bist oder so, wo ich dann auch dachte, ah, scheiß Deutschland hier, ne? Aber es war gar nicht so, weil die Assis, ein paar Assis hast du immer und überall. Und ich glaube nach wie vor, dass wir uns da schlechter reden, als wir sind. Das gilt für die Wirtschaft übrigens auch, aber insbesondere halt so auf einer privaten Ebene.
Bei der Wirtschaft bin ich übrigens bei dir, da sind gerade die Crash-Propheten und Krisenpropheten gerade am Drücker, und das potenziert sich dann eben mit dem Politik-Bashing. Klar ist das alles, will ich jetzt gar nicht groß ausrollen, diese Politikdiskussion hier. Aber und das gehört aber auch zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung, vielleicht um da nochmal ein Negativ-Gegenkonzept nochmal, dieses ständige Feindbild raussuchen und mit Steinen auf irgendwelche Menschen werfen. Das hat nach meiner Meinung stark in den letzten Jahren zugenommen. So. Also es wird ja jede Woche irgendwie dann ein Sündenbock durchs Dorf getrieben, gesteinigt, nicht durchs Dorf getrieben, sondern wirklich gesteinigt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das vor 6, 7, 8 Jahren schon so war.
Also in das Horn möchte ich auch gerne reinblasen, weil das, also ich weiß nicht, ob wir exakt das Gleiche meinen. Also dass die Medien ständig auf den Konflikt abzielen, Habeck hat das gesagt, dann hat der wieder das gesagt, und der hat gesagt, der ist ein Idiot, aber der hat dann wieder gesagt, der ist ein Idiot. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so dieses wohlwollende Zuhören. Ja. Und so einfach auch zu erlauben, dass die Meinung des anderen auch vollkommen okay ist. Und Ich hatte so ein so ein Ding, wo ich echt in diesem Jahr kopfschüttelnd davor saß, und das war eine Rede vom UN-Generalsekretär Guterres. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Wo er halt eine Rede gehalten hat zum militärischen Konflikt in Israel. Und er hat das eigentlich sehr dialektisch aufgezogen, die ganze Nummer. Er hat halt am Anfang gesagt, was immer da passiert ist, das darf so nicht sein. Und das ist ein Verbrechen der Hamas und, alles gut. Und zum Schluss hat er aber eben auch nochmal gesagt, okay, wir dürfen aber auch nicht vergessen, oder wir dürfen nicht denken, dass die Angriffe der Hamas in einem Vakuum geschehen. Also nochmal kurz darauf hinzuweisen, das hat ja alles auch eine Historie. Und dann einfach, und sofort gab's ein riesen Gekloppe auf den guten Mann, einfach nur, weil man so irgendwie angeblich jetzt auch heute, glaube ich, nicht mehr denken sollte oder so. Aber ich finde, dieses beide Seiten zu verstehen oder gerade so den Hintergrund zu verstehen, natürlich ist das inakzeptabel, ist nicht mal das richtige Wort dafür. Also das, was da passiert ist, ist einfach nur schlimm, böse, gemein alles. Aber trotzdem weigere ich mich dann so einfach zu sagen, dass ich möchte jetzt nicht, oder ich möchte herausfinden, was hat denn dazu geführt? Und nicht einfach nur zu sagen, auf die eine Seite stellen wir die ganzen Guten und auf die andere Seite stellen wir die ganzen Bösen. Mm. Das gefällt mir nicht.
Aber das ist diese Mitte. Ich habe während Corona angefangen, für mich zu entscheiden, ich besetze jetzt die Mitte. Und die Mitte bedeutet, ich höre mir beide Seiten offen an und picke mir aus beiden Seiten wirklich objektiv die Sachen raus, die mir zusprechen, und bilde mir dadurch eine wirkliche eine Meinung und spring nicht und habe nicht das Bedürfnis, auf irgendeinen Bock mit aufzuspringen, der jetzt ein anderer irgendwie, ja, der hat recht. Nee, am Schluss haben alle irgendwie ein bisschen recht, und die Wahrheit liegt in der Mitte, und die Mitte scheint so ein bisschen verloren zu sein, weil jeder meint, er müsste Haltung zeigen und sich auf irgendeine Seite schlagen. So, das ist, diese Haltungsnummer ist auch wirklich, nee, man kann auch mal die Mitte besetzen und offen für alle Seiten erstmal sein und sich dann wirklich eine eigene Meinung bilden und nicht irgendeine Meinung nachquatschen und sagen, es wäre seine eigene, nur weil man halt irgendwie geprimed ist. So. Und das ist wirklich, das ist anstrengend, und das ist Teil dieser gesellschaftlichen Ego-Nummer, die ich da sehe, so, weil jeder in seinem Tunnel irgendwie ist und gar nicht mehr in der Lage ist, offen zuzuhören, mal die Schnauze zu halten und zuzuhören und wirklich ehrlich zuzuhören, sondern einfach immer nur am besten noch nicht mal warten können, dass der andere ausrede und davor zwischenkrakehlen. Das ist wirklich anstrengend. So. Das gehört maßgeblich zu diesen negativ gesellschaftlichen Entwicklungen dazu. Jetzt sag mir noch mal, was ist dir denn Positives aufgefallen in der Gesellschaft? Du wolltest eine Gegenrede machen.
Die hatte ich ja nicht am Anfang, dass ich glaube nach wie vor, dass in dem Augenblick, wo du auf den einzelnen Menschen guckst, ne, also wenn ich jetzt zu meinem Nachbarn gehe und sage, du, heute Abend kommen Gäste, ich brauche eine Packung Würstchen, dann würde keiner sagen so, oh nee, du, dann haben wir ja keine mehr, ne? deswegen, das wäre mir schon, also nochmal, ich glaube, wir reden und denken uns da schlechter, als wir sind. Aber ich habe noch so zwei Beobachtungen aus diesem Jahr vielleicht, wo ich auch fand, dass es schräg lief. Das eine war das Heizungsgesetz. Da war nämlich, musste ich mich nämlich mehrmals mit meiner Mutter auseinandersetzen, weil meine Mutter, ich meine, ist jetzt auch schon, hat jetzt, glaube ich, nie so die Süddeutsche gelesen und sich dialektisch mit Themen auseinandergesetzt. Auf jeden Fall hatte meine Mutter wirklich Angst um ihre Gasheizung im Keller. Also gefühlt hieß es, dass der Habeck vorbeikommt und ihr die Gasheizung rausreißt und sie da 20.000 Euro für irgendeine scheiß Wärmepumpe installieren muss. Und da ist mir auch aufgefallen, welchen Einfluss die Medien zum Teil haben und welche Verantwortung sie an einigen Stellen nicht wahrnehmen. Und das zweite Ding, das war der Prozess gegen den Gil Ofarim, auch hier hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, wo mir auch wieder so diese Fratze der sozialen Netzwerke aufgefallen ist. Also man, welchen schlimmen Schaden haben hier Teile der Bevölkerung angerichtet, indem sie einfach die Judikative durch ein spontanes Standgericht ersetzt haben und eben einfach gesagt haben, nee, das ist zu offensichtlich, dass der Hotelmanager hier Schuld hat. Und ich Ich habe es versucht herauszufinden. Ich habe es nirgendwo gefunden, wie viel Social Media Hasskommentare der Mann geerntet hat, wo man am Ende des Tages jetzt einfach mal sagen muss, ja, das war's einfach nicht, sorry. Und dass man, glaube ich, sehr schnell ist mit seinen Urteilen und mit seinen Meinungen und einfach schnell sich auch, intuitiv, und das waren ja übrigens auch ein paar führende Politiker, die da sich sehr eindeutig, sehr schnell geäußert haben, was definitiv auch überhaupt nicht okay ist. Das fand ich eine Sache, die unglaublich beschissen gelaufen ist.
Das ist eh so ein Thema, ne? Rechtsprechung. Also Recht wird immer noch vor allen Dingen von unserem verantwortlichen Instanzen gesprochen. Unrecht und Recht. Mhm. Aber viele, gerade in Social Media, ist ja so ein Durchlauferhitzer für das, was die Medien anstoßen, so, ne? Gefühlt. Ja. Und dass du das dann durch den Pöbel, so, sorry für den Ausdruck, aber durch den Pöbel dann plötzlich Recht gesprochen wird. Und da sind wir wieder mit bei dem Steinigen, ne, was ich vorhin meinte. Da wird wieder einer durchs Dorf gesteinigt, vom Pöbel, die meinen, sie könnten Recht sprechen und Unrecht sprechen. Also, es ist, also, aber das geht ja bei LinkedIn weiter, ne? Also LinkedIn war irgendwann mal ein relativ objektives Netzwerk. Inzwischen ist dieser Pöbel in LinkedIn angekommen und lässt sich in den Kommentarspalten zu bestimmten Posts auch freien Lauf. Ne? Also ich habe immer gehofft, dass das alles bei Facebook und X bleibt, aber es ist leider jetzt auch bei LinkedIn angekommen.
Nö, es ist einfach ein normales menschliches Äußern und ich glaube, und ich habe schon den Eindruck, dass die Grundstimmung auf LinkedIn immer noch ein bisschen positiver ist, aber auch da lese ich manchmal Sachen. Gut, auf Facebook bin ich nicht mehr, deswegen fehlt mir gerade so ein bisschen der Vergleich. Ja, es gefällt mir einfach nicht, ne? Ich meine, ich finde es schon falsch, dass wir eine vierte Macht im Staat haben, aber dass wir jetzt noch eine fünfte haben, das finde ich einfach nur sehr, sehr schade einfach.
Ja, weil ich finde es gut, wenn objektive Berichterstattung passiert. Aber man hat teilweise das Gefühl, dass dort sich auch Journalisten eben nicht mit der Mitte beschäftigen, sondern ganz klar ihr Lager besetzen und das dann auch da ihre Reichweite dann nutzen und dadurch natürlich dem Social Media Pöbel wieder Fressen vorwerfen.
Ja.
Das ist halt, der Begriff Pöbel kommt eher nicht jetzt, weil das was mit Klassen zu tun hat, sondern was kommt, finde ich passend, weil es was mit Pöbeln direkt zu tun hat. Und da so hört sich das ja dann teilweise doch in sozialen Netzwerken an.
Wollen wir noch darüber sprechen, was dein Buch des Jahres war? Ich weiß gar nicht, ob du viel liest, ehrlich gesagt.
Ich tue mich mit Lesen echt schwierig. Ich glaube, der Marco Young hat in einem aktuellen Podcast auch gesagt, dass er sich mit Lesen so schwer tut, also mit wirklich Wort für Wort ein Buch durchlesen. Ich konsumiere tatsächlich mehr Podcasts und Audioformate, als dass ich Bücher lese. Ich habe aber ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das war so ein ganz kleines Buch, das hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt. Ich weiß gar nicht, oder irgendwo an irgendeiner Stelle wurde mir das gar nicht, weiß gar nicht, ob es ein Geburtstagsgeschenk war. Da ging es um so ein ganz kleines Büchlein. Da ging es um, da beschreibt ein Psychologe Menschen, die, glaube ich, kurz vorm Tod stehen oder zumindest so alt sind, dass sie bald sterben werden und das auch wissen, gibt so die Gespräche mit seinen Klienten wieder und das ist wahnsinnig spannend. Das war, fand ich, wahnsinnig inspirierend, weil es halt nochmal so Lebensgeschichten und was die Leute vielleicht nicht gemacht haben in ihrem Leben, was sie hätten im Nachhinein machen wollen und so. Das hat einfach nochmal so bewusst gemacht, dass das Leben halt endlich ist und dass man sich halt nicht zu lange auch mit negativen Sachen aufhalten sollte irgendwie, sondern sich wirklich darauf konzentriert, in der Lebenszeit so viel positive Highlights wie möglich zu schaffen. So. Ich weiß gar nicht mehr leider, wie es heißt. Es kann auch sein, dass ich es letztes Jahr gelesen habe. Ich weiß gar nicht. Also ich könnte jetzt kein anderes Buch nennen, was mich dieses Jahr irgendwie so geflasht hat. Weil ich glaube, ich habe dieses Jahr tatsächlich kein komplettes Buch gelesen.
Also ich will immer mehr lesen, aber überwiegend schaffe ich das auch ja so in Ferienzeiten. Und ich habe mir jetzt auch wieder gerade eins rausgelegt, was so 24 Teile hat, so dass du an jedem Dezembertag bis Weihnachten eins lesen kannst. Und ich liege jetzt aber auch schon 3 Kapitel zurück. Ich schaffe das nicht. Aber ich habe eins mitgebracht, was mich total fasziniert hat dieses Jahr. Ich halte es mal sogar in die Kamera. Mein größtes Rätsel bin ich selbst, heißt das. Ist übrigens auch von 2 Podcastern. Ich guck mal gerade, wie heißen die? Jakob Müller und Cecile Lötz oder Loetz. Fand ich richtig geil. Da sind so psychoanalytische Fallstudien drin. Also, wo Psychoanalytiker einfach so eine Behandlung, die ja durchaus mal 300 Stunden in Anspruch nehmen kann, sich einfach konkrete Fallstudien raussucht, die da durchlebt wurden. Und ich fand das so beeindruckend. Also erstmal fand ich diesen langen Zeitraum von 300 Stunden oder einer hat sogar 1000 Stunden gebraucht, hat er sogar alles selber bezahlt, wo du auch denkst, Wahnsinn. Und ich fand vor allem diese Hinwendung zum Menschen so interessant, weil gerade dieser 1000-Stunden-Mensch, das war, glaube ich, so ein richtiges Arschloch, wo ich, glaube ich, schon nach der 2. Stunde gesagt hätte, da ist die Tür, komm bitte nicht wieder. Und dass einfach andere Leute da mit einer Akribie herangehen und mit einer Hoffnung in menschliches Handeln, wo ich sagen muss, das hat mich echt komplett abgeholt. Und es ist relativ gut geschrieben. Also ich habe das wirklich so fast in einem Stück durchgelesen, was ich sonst auch nicht unbedingt schaffe, aber war schon ganz beeindruckend.
Also bist du auch auf dem Psychologiefilm? Ja. Das ist ja sehr ähnliches.
Ja, klar. Ich habe noch ein kann ich auch vielleicht für alle da draußen auch empfehlen. Das Buch heißt Bin ich Psycho oder geht das von selbst wieder weg oder so? Also ein Megabuch, was von einem, nicht einem Psychoanalytiker, sondern einem anderen Psychomenschen geschrieben wurde. Ein Professor, der, glaube ich, seit 30, 35 Jahren jetzt einfach nur Leute therapiert. Und er hat einfach mal ein Buch geschrieben mit Zusammenfassung der häufigsten psychischen Erkrankungen, Angststörungen zum Beispiel. Und in jedem Kapitel geht es dann halt darum, was steckt dahinter, was sind normale Behandlungsmethoden, welche Therapie wirkt dann da und warum und wie und welche Rückschläge kann es geben. Wo ich einfach nur sagen muss, ich habe es mir, manchmal verkaufe ich Bücher wieder oder tue sie anderweitig weg, aber hier muss ich jetzt wirklich sagen, das muss da bleiben, weil wenn irgendjemand aus dem Bekanntenkreis so ein Problem hat, finde ich, das ist einfach eine unglaublich geile Übersicht über solche Themen, die du kriegen kannst. Und auch da die Hoffnung, die in all dem schwebt, ne, weil jemand, der sowas 30 Jahre lang gemacht hat, der sagt halt, ja, okay, dann nimmst halt diese Medikamente und du machst diese 25 Stunden Therapie und danach stehen die meisten Leute auch wieder und vielleicht siehst du ja am Anfang nicht so, dass du schaffen kannst. Also auch ein Buch, was unglaublich Mut macht, fand ich sehr cool.
Man muss sich halt nur auf den Weg machen, ne? Das ist halt anstrengend, so dieses auch sich immer wieder zu, auch wenn man gerade keine Lust hat, dann zur Therapiestunde zu gehen und dann, ich habe ja auch 2 Jahre Therapie gemacht und irgendwann habe ich das nicht als Pflicht wahrgenommen, sondern ich habe das aus Neugier. Ich war neugierig, was passiert in dieser Stunde jetzt. Also ich bin da mit so einer Neugier rangegangen, so halte ich es jetzt auch bei mir schon seit Jahren, dass ich Spaß gefunden habe daran, mich immer wieder neu zu entdecken irgendwie so auch, ne, weil du kommst da ja schon in Ecken rein, wo du von dir selber, die du vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hast. Und es ist spannend, sich selber da auch zu beobachten und eben das nicht alles, das so als neugieriger Beobachter vielleicht auch so ein bisschen zu sehen, so was da bei dir gerade passiert. So, ne?
Also ich hatte noch nie eine Therapie, aber so gerade nachdem ich diese Bücher gelesen hatte, dachte ich, boah, ich hätte jetzt total Bock, mal therapiert zu werden. Ich habe noch nichts gefunden, was behandlungsbedürftig wäre, außer so der übliche Grad an Unfreundlichkeit und sowas. Aber was ich trotzdem, eine Sache fand ich noch total spannend in diesen Fallstudien, nämlich, dass eigentlich immer die Kindheit schuld war. Also konnte man total gut zusammenfassen, aber es waren eigentlich immer Leute, die in irgendeiner Weise eine scheiß Kindheit hatten oder anderweitig irgendwie, also durch Eltern, durch Erzieher oder sonst wie, denen irgendwie irgendwas Negatives eingetrichtert wurde oder so. Und ich lese gerade auch so ein Buch, das sind auch so Fallstudien von von einer Person, die, ich weiß gar nicht, was sie vom Titel her ist, aber die begutachtet Kinder und Familien, wenn irgendwie ein Familiengericht eingeschaltet wird. Und was da an Geschichten drin ist, wo ich denke, boah, was habe ich eigentlich für eine geile Kindheit erlebt, weil alles das hatte ich nicht. Ne?
Ich hatte halt eine unsichere Kindheit, da komme ich auch im Podcast zu einem Digital Authorities Podcast und zum Beispiel ist der Björn Darko zu Gast, und das teaser ich schon mal an, der hat erzählt, dass er mit 8 Jahren ins Heim gekommen ist. Ne?
Krass.
Und da auch da aus dieser Lebensgeschichte aber auch dann die Motivation entwickelt hat, oder Josh Kuntuna hat auch ganz eher eine unsichere Kindheit gehabt und der erzählt da auch sehr offen. Und das sind halt genau diese Fallstudien, über die wir teilweise auch in dem Podcast sprechen, dann mit den Gästen oder eben nicht wir, sondern ich. Ich bin ein bisschen schizophren.
Muss ich erst dran gewöhnen, dass du jetzt quasi da Einzelperson bist.
Einzelhost bin. Der Einzelhorst. Man sagt ja, in den ersten 8 Jahren werden viele Grundsteine gelegt. Ne? Und ich wünsche jedem in diesen ersten 8 Jahren eine sichere Kindheit zu haben, weil sonst musst du halt, ich will gar nicht mal sagen, dass es, man gefühlt startet man sonst, aber wenn man keine sichere Kindheit gehabt hat, so ein bisschen spät. Man hatte halt erstmal ein paar andere Steine räumen, bevor man da starten kann, wo andere eventuell dann schon nach der Schule zum Beispiel reinstarten. Aber auf der anderen Seite gibt einem das natürlich auch ein größeres Potenzial, was es zu erheben gibt, ne, um was Positives dabei rauszuheben. Ne. Es kann natürlich auch Menschen brechen, die dann wirklich drogensüchtig werden etc., kann aber auch ein enormer Triebfeder sein und ein enormer Boost sein. Genauso mit dem Thema Armut. Ne? Also spreche ich auch mit Falk Schacht drüber, über das Thema Armut. Wie ist es denn, als Kind Armut erlebt zu haben und was macht das mit einem? Ne? Das ist halt auch nicht optimale Startbedingungen, aber das kann auch potenzialfördernd sein, sowas. Ne? Also es ist, Lebensgeschichten sind wahnsinnig spannend und was Menschen daraus machen, so, das fasziniert mich.
Ja, stimmt. Also habe ich übrigens auch, wenn ich Podcast höre, das Liebste, was ich höre, sind Interviews. Also so Einzelsendungen, klar finde ich das auch manchmal ganz spannend, aber gerade wenn, also gibt es so ein paar Sendungen, die ich da regelmäßig höre, wo ich einfach, weil ich es einfach spannend finde, was Leute so erlebt haben, wie sie damit umgegangen sind. Und ich habe noch so eine Idee, dass ich würde gerne mal einen Podcast machen, wo ich einfach nur mit dem ICE rumfahre durch Deutschland und einfach wildfremde Leute akquiriere und sie direkt auch in diesem ICE interviewe und einfach sage, hey, was hast du erlebt? Weil ich habe gerade beim Bahnfahren habe ich so interessante Menschen kennengelernt. Fliegen jetzt nicht so, aber gerade in der Bahn, wo die Leute dann auch mal eine Stunde aus dem Fenster gucken, waren Leute dabei, wo ich sage, ja, schade, dass diese Geschichte hier zwischen uns beiden bleibt. Also ein bisschen so wie Domian, ne? Wo dann auch Leute angerufen haben hier und Sex mit Hackfleisch hatten und so. Kennst du das nicht?
Oh, doch, du meinst das mit der Thermoskanne oder was?
Nee, ich meine die Badewanne. Der hat irgendwie Hack in die Badewanne getan, irgendwie 60 Kilo und so und dann damit schlimme Sachen gemacht. Ich habe halt früher immer, während des Studiums lief halt immer nachts um 1, lief halt Domian und das habe ich eigentlich jedes Mal geguckt und fand das immer mega, einfach so Geschichten zu hören, weil du selber bist dann so in deinem kleinen Hamsterrädchen und denkst irgendwie, dass du Probleme hast und wenn dann der Hack-Kollege kommt, dann weißt du aber, nee, du hast eigentlich keine Probleme. Sollen wir zur nächsten Frage kommen? Ja, bitte. Vielleicht eine recht banale Frage. Was wünschst du dir für 2024?
Erstmal, das klingt wie eine Werbeveranstaltung, aber erstmal, dass mein neuer Podcast gut ankommt.
Das wünsche ich dir auch, Olaf.
Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir alle wieder ein bisschen offener werden und diese Ego-Tunnel leider irgendwann mal aufhört und dass wir offen aneinander begegnen, offen mit Meinungen umgehen von anderen und nicht gleich rumpöbeln und andere Menschen unterbrechen und sie nicht respektvoll behandeln. Das und ich wünsche mir, dass der Krieg in der Ukraine endet. Und generell, dass wir diese ganzen Konflikte, es ist ja nicht nur Krieg in der Ukraine, es ist diese ganze China-Geschichte auch noch, und dass wir einfach mal wieder ein bisschen ruhigere Fahrwasser kommen, so, weil es, das Ganze, was da gerade passiert, hilft ja wirklich niemanden. Also wirklich, wenn du dir da nüchtern mal wirklich drüber Gedanken machst, so, das hilft ja niemanden, was da gerade passiert. Es kostet wahnsinnig viel Geld, es kostet Menschenleben, es ist wirklich, es ist völlig hirnrissig. Also, dass das, wenn damit wäre uns, glaube ich, allen schon mal gut gedient, damit wir uns wieder auf die wichtigen Sachen konzentrieren können, so.
Wobei das mit dem ruhigen Fahrwasser, da denke ich immer so, es gibt ja diesen blöden Satz, ne, warum passiert jeden Tag genau so viel, dass es in eine Zeitung passt? Und ich denke auch so, es passiert einfach viel Scheiße. Und wenn jetzt die Ukraine weg ist, dann kommt irgendein anderer Idiot auf irgendwas total Blödes, und dann gucken wir vielleicht wieder mehr nach Afrika oder Südamerika oder sonst wohin. Ich glaube, diese Idee von, wir kommen in ruhigere Fahrwasser und die Menschheit wird erwachsen, ich glaube, das werden zumindest wir beide jetzt nicht mehr erleben können. Gleichwohl schließe ich mich dem natürlich an, also ob Ukraine oder gerade auch Israel, finde ich jetzt auch nicht so stimmungserheiternd. Hat übrigens auch dazu geführt, dass ich in der Regel abends keine Nachrichten mehr gucke, weil das muss ich mir beim Einschlafen dann nicht auch noch geben. Und nachdem wir in der Pandemie alle zu Virusvarianten-Experten wurden, konnte ich auf einmal sämtliche Waffensysteme der Bundeswehr aufsagen, respektive der NATO. Und ich weiß nicht, ob das ein guter Inhalt für ein Leben und respektive auch für einen guten Nachtschlaf ist.
Also Corona. Bitte.
Nee, sag du bitte, Corona.
Corona, ja, aber irgendwie, es ist schon ein nahtloser Übergang gewesen. Ne? Corona, Ukraine-Krieg, also man hatte, ist schon gewohnt, dass man mal so ein halbes Jahr ein bisschen durchatmen kann irgendwie so. Und dass so groß diese weltumspannenden Themen dann doch mal ein halbes Jahr von regionalen Themen, also abgelöst werden, was auch nicht viel besser ist, aber diese wirklich riesigen, großen, weltumspannenden Themen sind halt wirklich die Themen, die uns vom Wesentlichen wirklich immer wieder wegbringen.
Damit könnten wir eigentlich fast zur letzten Frage kommen, wo wir.
Genau, du kannst, genau. Ja, du wolltest gerade eh überleiten, ne? Zu der
letzten. Genau, ich wollte vielleicht zur letzten fachlichen Frage da noch, nachdem wir euch ja alle da draußen ein bisschen gelangweilt haben mit diesen ganzen Menscheln und so, taucht ja nichts. Was wird uns SEO-mäßig 2024 beschäftigen, deiner Meinung nach?
Ja, SGI, ne? Also ich glaube, dass tatsächlich, dass sowas wie SGI, ob das nun genauso aussehen wird, ja irgendwann nächstes Jahr ausgerollt wird, ne? Das gehe ich mal davon aus. Man munkelt ja, dass es im Zuge dieses ganzen Marketing Acts da irgendwie, der European Marketing Act oder was das war, dass das so ein bisschen der Startschuss sein wird, dass SGI ausgerollt wird. Und das wird spannend zu sehen, wie sich das auf unseren organischen Traffic auswirkt, ne? Das ist halt für mich das Spannendste aus mit Blick auf Suchmaschinen und SEO.
Also SGI glaube ich auch. Ich habe etwas die Sorge, dass es nach einem altbekannten Schema abläuft, weil dieses, da kommt halt was Neues und wir SEO stürzen uns drauf. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir mit Voice Search. Das hatten wir mit Page Speed. Und das und jetzt im Moment gucken alle wie das Kaninchen auf die Schlange, gucken halt alle irgendwie auf die SGI. Und ich habe vielleicht die Hoffnung, sagen wir es mal so, dass das ganze Thema überbewertet wird, dass wir, es hängt sowieso jeweils von der Branche ab, wie es da einschlagen wird, respektive ob wir es überhaupt jemals kriegen werden, weil auch das muss man ja sagen, also es ist zwar jetzt in 120 Ländern verfügbar, aber es ist immer noch nicht öffentlich verfügbar. Also da bin ich einfach nur selber sehr auch gespannt, wie
es ist. Also du glaubst nicht daran, dass es nicht, also dass es, also Google hat ja selbst gesagt, es ist nicht kein Experiment, es ist.
Ja.
Es wird. Nee, aber
wird im Moment kommen. Ist es das halt noch, ne? Und wir wissen ja gar nicht, vielleicht braucht Google nächstes Jahr noch oder wo der Code Red wahrscheinlich geliftet wurde, weil Bing sowieso keine Schnitte hat, könnten sie jetzt ja eigentlich auch wieder einen Gang zurückschalten. Glaube ich jetzt überhaupt nicht. Aber Ich sag nur, es ist erstmal ein Muster, was wir schon sehr oft hatten in der Szene, dass wir uns auf Themen gestürzt haben, die dann angeblich ach so relevant sein sollten. Und am Ende des Tages, wer redet denn heute noch über Voice Search?
Ja, aber das sehe ich die Relevanz tatsächlich von Voice Search. Also ich finde, da hinkt der Vergleich etwas, weil hier geht es ja wirklich um eine komplette Neuausrichtung der Such- und Voice Search ist ja ganz stark auf Endgerät abhängig, wie jemand sucht oder welches Endgerät. Und hier geht es ja wirklich um einen grundsätzlichen Shift und nicht nur um eine endgerätbasierte Möglichkeit, die kommen könnte.
Ich meine es doch nur bezogen auf das Verhalten der SEOs, also dass wir jetzt wie das Kaninchen auf die Schlange gucken und vielleicht passiert gar nichts. Ich glaube, dass das Auswirkungen haben wird, überhaupt gar keine Frage. Aber gleichwohl glaube ich, dass es nach wie vor noch mehr als genug Unternehmen da draußen gibt, für die Basics 100-mal spannender sind als irgendein SGE-Ding. Sobald das SGE, glaube ich, wird auch sehr negativ wahrgenommen, als es nimmt dir halt Traffic weg. Es kann dir aber auch Traffic bringen. Also das ich glaube auch, dass das spannend wird. Ich hoffe übrigens, dass es bis Mai raus ist, weil im Mai halte ich einen Vortrag über die SGE. Wäre schön. Also es würde mir den Vortrag deutlich erleichtern, wenn es bis dahin öffentlich verfügbar wäre und ich nicht in die Tüte sprechen muss. Vielleicht jenseits von SGE, es gab ja die Statement von Dennis Sullivan, Search Liaison bei Google, der gesagt hat, es soll was Größeres passieren. Bin ich auch sehr gespannt. Ich habe letztens einen Abend mit Martin Split verbracht, da wurde auch über was gesprochen. Und ich weiß nicht, was es ist.
Was glaubst du denn, in welche Richtung es gehen könnte?
Also ich habe eine Vermutung. Und zwar, es gibt ja einen Punkt, der bei Google immer noch komplett anachronistisch ist, und das ist eigentlich das Crawling. Also das Crawling passiert eigentlich heute nicht anders als vor 20 Jahren, nämlich dass Google permanent Seiten herunterlädt, um festzustellen, dass sich da überhaupt nichts geändert hat. Und was auch einfach komplett ineffizient ist und übrigens auch nicht wenig CO2 produziert. Und ich glaube jetzt nicht, dass Index Now die Antwort darauf wäre. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in so einem, oder das ist vor allem das Thema Crawling betreffen wird, weil nochmal, da sind wir immer noch eigentlich in der Steinzeit. Natürlich, wenn sich nur auf einer Website nichts mehr ändert, dann regelt Google das Crawling irgendwann runter und so. Aber trotzdem, wenn man mal guckt, wie viel auch nicht mehr existierende Seiten Google jahrelang noch crawlt und immer wieder guckt, oh, ist das immer noch 404? Ja, seit 3 Jahren jetzt, ja, so langsam solltest du dir sicher sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es effizienter geht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da was passieren wird.
Was ja für den Endnutzer ersichtlich keinen großen Unterschied machen würde, ne?
Nö, das nicht, aber es würde die SEOs mal wieder ein bisschen beschäftigen oder jeder muss sich seinen Tech-Stack noch mal kurz angucken, je nachdem, wie es dann so passieren kann. Es gab ja da von Microsoft Ansätze, dass sie die Möglichkeit geschaffen haben, dass man direkt den HTML-Code irgendwo hinpingen kann. Und wenn es so eine Möglichkeit gäbe, wäre das natürlich ziemlich spannend, weil man eben, weil alle mal wieder irgendwas anpacken müssten oder zumindest eine kurze neue Version von Yoast installieren oder irgendwas. weiß ich nicht.
Aber glaubst du nicht, dass die größere Herausforderung für Google-Sachen Crawling und Indexierung ist, Qualität zu indexieren?
Klar. Also, heißt ja nicht, dass sie das dann nicht mehr machen. Aber was könnte denn jetzt Größeres passieren? Und klar könnte das auch im Bereich der Suchergebnisse sein. Ich glaube jetzt aber nicht, also das wäre etwas, was nicht SGE ist. Und da glaube ich jetzt gerade nicht, dass Google jetzt etwas komplett aus dem Hut zaubert, irgendein Kaninchen, was dann nicht SGE ist, aber trotzdem alles über den Haufen wirft. Und was Größeres ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es könnte vielleicht sein, dass da fängt Bing jetzt ja gerade mit an, dass sie die Meta-Descriptions nicht mehr auslesen, sondern dass sie das Snippet einfach per KI erzeugen lassen. Finde ich auch einen smarten Move für einige Websites. Aber wäre das was Größeres? Weiß ich nicht. Aber es muss ja noch einen Grund geben, damit man im nächsten Jahr unseren Podcast hört, um vielleicht jetzt so auf die Zielgerade einzufahren. Das heißt, oder hast du noch eine Vermutung, was es sein könnte, was die nächstes was Größeres ist.
Also wenn Sie nicht SGI damit meinen, dann glaube ich auch, es geht in Richtung Indexierung, weil wir haben die letzten 2 Jahre doch sehr viel Indexierungsprobleme bei Google gesehen. Also immer wieder Probleme auf der Indexierungsseite. Und wir haben das große KI-Content-Thema, dass diese Welle an KI-Content gerade ins Netz wälzt und Google, was in hinsichtlich Ressourcen das Leben ja nicht leichter macht, sondern erstmal deutlich schwerer, weil sie noch mehr Ressourcen brauchen, wenn sie das alles auch wirklich scrollen und indexieren wollen. Und ich glaube, dass sie dort eben versuchen, etwas zu ändern, dass sie im Big Scale halt besser rausfiltern und zwar rigoroser rausfiltern. Und es gab ja auch hier diesen schönen, ich weiß nicht, von wem es jetzt kam, irgendwen SEO, ein amerikanischer, glaube ich, hat irgendwas mit der Größe des Indexes. Da gab es dann so eine Grafik, wo gezeigt wurde, wie groß der Google-Index jetzt ist. Und dann war so ein Pfeil, der nach oben oder nach unten ging. Also in welche Richtung entwickelt sich der Google-Index? Wird er noch größer oder wird er vielleicht sogar kleiner? Und ich glaube, dass er kleiner wird und dass Google viel rigoroser indexieren wird und nicht indexieren, vor allem nicht indexieren wird. Und dass da auch, glaube ich, das EEAT-Thema tatsächlich eine Rolle spielen kann, um halt in Big Scale Qualität zu identifizieren und auf einer Website-Bereich- oder Domain-Ebene, also auf einer Urheber-Ebene, schon eine Vorauswahl zu treffen, was ich indexiere, was indexiert wird und was nicht. Mhm. Das wäre so meine Vermutung, die so ein bisschen auch in deine Richtung geht, aber trotzdem dann noch einen anderen Hook hätte so.
Anderen Hook, ja. Na gut, packen wir die Glaskugel mal kurz zur Seite. Ich glaube, wir werden es nächstes Jahr, also hoffentlich treffen wir uns dann zu OMKFE, was ist das, 32 dann quasi in 12 Monaten. Und dann können wir ja nochmal gucken, wer hatte recht. Und wahrscheinlich hatte keiner von uns recht und Google hat was komplett anderes gemacht und einfach Bing aufgekauft oder so, keine Ahnung.
Alles klar. Ich wünsche mir allen schöne Weihnachten, guten Rutsch.
Frohes Fest, das ganze Zeugs. Kommt gut rüber. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns im nächsten Jahr. Und dem Olaf wünsche ich natürlich zum Schluss nochmal ganz, ganz, ganz besonders viel Glück beim Launch seines neuen Podcasts und dass ihr da alle immer brav reinhört. Das wäre total gut.
Das wäre total super. Okay. Markus, und ich empfehle euch noch einen super Podcast mit Markus, sehr persönlich auch, beim Björn Darko, beim SEOpresso Podcast. Da war Markus gerade zu Gast und ich fand es persönlich sehr, sehr schön, noch mehr über den Menschen Markus zu erfahren. Das kann man auch nur jedem als Hörempfehlung noch mitgeben über die Feiertage.
Jo, vielen Dank. In diesem Danke. Sinne, bis bald.
Tschüss. Ciao.
OM Café, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Café. Let's get it. OM Kaffee.